Gebet verändert Menschen und Gebet verändert auch Geschichte. Ich habe einen Newsletter bekommen, den würde ich euch gerne mal vorlesen. Jeder Mann und jede Frau, durch die Gott den verheerenden Prozess der Sünde in dieser Welt gestoppt hat, war ein Christ und eine Person des Gebets. Martin Luther stand von seinem Bett auf und betete die ganze Nacht. Und als die Morgendämmerung kam, rief er seiner Frau zu und sagte zu ihr: Es ist gekommen. Die Weltgeschichte berichtet, dass König Karl an diesem Tag religiöse Duldung gewährte. Genau dafür hatte Luther so ernsthaft die Nacht gebetet. John Knox, den seine Königin mehr als jeden anderen Mann fürchtete, befand sich in einer solchen Qual des Gebets, dass er auf die Straße rannte, auf sein Gesicht fiel und rief: O Gott, gib mir Schottland oder ich werde sterben. Und Gott gab ihm Schottland und nicht nur das, er gab ihm England noch obendrauf für das Evangelium. John Knox hat ganz Schottland und England dann auch in Erweckung, Teile Englands in eine Erweckung geführt. Er betete: Ich will diese Nation für Gott haben. Jonathan Edwards betete tagelang, bevor er seine größte Predigt hielt mit dem Titel Sünder in den Händen eines wütenden Gottes. War die größte Predigt seines Lebens. Als er dann vor der Gemeinde stand und predigte, hielten sich die Zuhörer aus Furcht an ihren Sitzen fest. Einige fielen zu Boden und schrien laut: Mr. Edwards, erzählen Sie uns, wie wir gerettet werden können. Die Zeit zwischen 1784 und 1789 war sehr kritisch in Amerika. Es gab kein gemeinsam akzeptiertes Geld und kein Militär zum Schutz. Als die verschiedenen Kolonien Delegierte aussandten, um eine Regierungsverfassung zu schreiben, war auch Benjamin Franklin dabei. Er begann dieses Treffen mit Gebet. George Washington hatte eine Entscheidung für Gott getroffen. Im nächsten Winter in Valley Forge leitete Washington seine Männer ebenfalls im Gebet. Er als der erste Präsident ging dazu auf seine Knie. Dies war der Anfang von Amerika. Als die Schlacht von Gettysburg begann, war Abraham Lincoln vor Gott auf den Knien. Ja, er betete von 5 Uhr nachmittags bis 4 Uhr morgens und Bischof Simpson war bei ihm. Unterschätze niemals die Kraft des Gebetes. Deine Gebete können den Lauf der Weltgeschichte wirklich verändern. Und Jesus hat gesagt: Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. So wird der Vater verherrlicht werden durch den Sohn. Also wir sehen, Gebet ist nicht nur einfach ein paar Worte, die wir machen, sondern Gebet bewirkt Veränderung. Und ich denke, dass wir uns damit in Zukunft auch etwas mehr befassen müssen, dass wir nicht nur einfach Gebete sprechen, sondern dass wir beten, bis es durch ist. Dass wir beten, bis Dinge, oder ich sag mal so, bis es kracht. Es ist nicht so, dass wir Gott überzeugen müssen, wenn wir beten. Das ist nicht so. Wir müssen ihn nicht überzeugen, aber erstmal, wir machen uns, wenn wir beten, eins mit Gott. Wir gehen zusammen mit ihm in den Krieg gegen die Mächte der Finsternis. Gott würde gerne Dinge tun, aber wenn wir nicht beten, signalisieren wir dadurch Gott gegenüber, wir haben kein Interesse an Veränderung. Wir haben kein Interesse, dass irgendwas geschieht. Da wir also kein Interesse haben, kann Gott offenbaren oder planen, was immer er will, machen, was immer er will. Wenn wir kein Interesse haben, ist dieser Plan Gottes, diese Offenbarung, das, was er sagt, das würde ich gerne tun, geht ihr mit mir zusammen diesen Weg, das würde nicht geschehen, also dann wird es nicht geschehen. Und Gott sagt: Was soll ich machen? Er steht und guckt uns an und er sagt: Hey Leute, ich würde gerne mit euch zusammen in diesen Krieg gehen. So, wenn wir also nicht beten, wenn wir uns nicht Dinge zu eigen machen, nicht Dinge uns zu Herzen nehmen, dann kann Gott uns auch die Dinge, oder dann wird er uns die Dinge nicht zeigen. Denn wenn er uns zeigen würde, dann würden wir sagen: Toll, was Gott mir gezeigt hat. Super, was ich da gerade gesehen habe. Aber Gott möchte uns Dinge zeigen, die Menschen verändern. Dinge zeigen, die Familien verändern. Dinge zeigen, wie Gemeinden verändert werden können. Wie ein ja, wie eine Nation auch verändert werden kann. Das ist ja, was Gott sagt zum König Salomo nach der Einweihung. Und dann hat er gesagt, wenn mein Volk betet, das nach meinem Namen genannt ist, oder wenn mein Volk betet, das nach meinem, dass sie wieder mein Angesicht suchen und dass sie vor mich kommen und wieder beten und sich abkehren von ihren eigenen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, werde ihre Sünde vergeben und ich werde ihre ganze Nation, ihr Land heilen. Also wir sehen, es ist eine ungeheure Macht, die Gott in unsere Hände gelegt hat, mit ihm zusammen Dinge in Existenz zu rufen, Dinge auch zu verändern. Und es ist so wichtig, dass wir uns darauf einlassen. Wenn wir jetzt auch beten wollen, dann wollen wir auch beten in einem ernsthaften Bewusstsein, auch in einer ernsthaften Herausforderung, auch dem Feind gegenüber, lass mein Volk ziehen. Und so, wir können wirklich durch Beten Dinge verändern. Ich glaube, dass wir hier Schritte in eine Richtung tun müssen, von unserem bisherigen Gebet hin zu einem Beten, bis es durch ist, bis Dinge geschehen. Und das gilt für Familien, das gilt für unsere Stadt, das gilt für Kranke in der Gemeinde, das gilt oder auch in unseren Gemeinden, das gilt für Menschen, die gefangen und gebunden sind, dass wir für ihre Freiheit eintreten. Paulus ermahnt uns, er sagt, betet für alle Menschen. Betet für alle Menschen. Dein Ehepartner zum Beispiel ist auch ein Mensch. Bete für ihn. Ja, dass wir für sie beten. Ja, so, wenn man sagt, ja, ich würde für alle beten, aber nicht für meinen Mann. Ja, wenn der Kerl auch noch in den Himmel kommt, dann habe ich ja die Plage im Himmel weiter. Nein. Bete auch für ihn oder umgekehrt. Nein, bete für deine Frau, bete für die Kinder, bete für die Eltern. Denn du musst sehen, wenn sie nicht zu Jesus kommen, sind sie unweigerlich für immer verloren, für immer in der Hölle. Das ist kein Spaß. Das ist nicht so, da gibt es keine Option hinterher, dass er sagt, naja, irgendwie kann man sich da durchmogeln. Es ist dem Menschen bestimmt, sagt der Herr, zu sterben und dann kommt das Gericht. Und dann werden wir danach beurteilt, gehören wir zu Jesus oder gehören wir nicht zu Jesus. Wobei die Völker, die auch vorher waren, noch in einer anderen Kategorie sind, aber das ist nicht das Thema des heutigen Abends. Der Herr Jesus starb für uns und der Vater will, dass sein Sohn eine Braut hat. So, lass uns einfach jetzt einmal beten. Es sind so viele Nationen, in denen unsere Brüder und Schwestern verfolgt werden und im Gefängnis sitzen und gefoltert werden. Und sie haben es nicht leicht. Und trotzdem, sie jammern nicht. Sie werden gefoltert, kommen in die Gefängnisse und dort in den Gefängnissen, obwohl sie gefoltert werden, predigen sie im Gefängnis weiter. Man kann sie nicht stoppen. Es gibt nur einen Weg, sie zu stoppen, es ist sie zu töten. Aber dann schreit ihr Blut zum Himmel. Und das ist, was Gott sagt. Ihr Blut, das Blut der Märtyrer schreit zu mir und schreit zum Himmel. So, es ist so wichtig, dass wir eintreten. So wichtig, dass wir eintreten. Und lass uns das einfach jetzt mal tun. Vielleicht einfach mal aufstehen und auch beten jetzt in Deutsch oder auch in Sprachen. Beten für unsere Geschwister. Vielleicht möchtest du sprechen. Dann kannst du gerne hier nach vorne kommen und das Mikrofon nehmen und einfach du beten. Ich muss das ja nicht hier alles vorne tun. Aber vielleicht willst du einfach kommen hier nach vorne und sagen, ich will für die Verfolgten beten. So, wir wollen für sie beten. Wir wollen einfach für sie beten. Und so, wenn du jetzt dich auch zum Sprecher machen willst, hier vorne, dann kannst du einfach mitkommen hier. Ich gebe dir ein Mikrofon und dann beten wir zusammen. Aber lass uns jetzt einfach mal anfangen zu beten. Und während wir beten, du willst beten für Verfolgte oder auch und dann auch für andere Dinge, dann lass uns eintreten. Ich werde hinterher nochmal persönlich zu unserer Situation, für was bei uns geschehen kann, noch etwas sagen. Wir haben so viele Leute, du musst dir vorstellen, in Eritrea, da sind Leute, die sind in Blechcontainern. Das sind in so, ihr kennt diese Blechcontainer, wo man hier so Sachen manchmal lagert oder unterstellt, diese Schiffscontainer. Und in so einem Schiffscontainer auf ein paar Quadratmeter, der ist voll gepfercht mit Christen. Und diese, sie können sich nicht mal hinlegen. Da gibt es auch kein Klo. Das heißt, deine Notdurft, deine Pinkel, alles, was du hast, das machst du da im Beisein von 20, 30 bis 40, je nach Größe Container, machst du dein Geschäft dort. Und dann kommen diese Regierungsbeamten, die machen einmal am Tag, machen sie den Containerluke auf und dann gehen sie mit dem Schlauch und sprühen alles leer, sprühen es sauber und bis zum nächsten Tag. Dann wird einfach mal Brot oder was reingeworfen. Aber was ich von Leuten gelesen habe, die in diesen Containern sind, bevor sie nach Brot gegriffen haben, sie haben Fetzen der Bibel gehabt und sie sind im Container und jetzt kommt ein Lichtstrahl rein und dann lesen sie diese Teile der Bibel, die Verse der Bibel, weil sie sagen, dieses Bibelwort jetzt im Licht für mich zu lesen, ist für mich wichtiger, als das Brot aufzuheben. Natürlich, wir wissen von verschiedenen, die verkrüppelt und gelähmt da nach Hause gekommen sind. Und es ist eine große Not dort. Oder was auch schlimm ist dort, ist nicht, aber schlimm ist, dass auch dort nicht nur die Regierung verfolgt die Christen, sondern die die katholische Kirche dort, also die Kirche dort macht sich mit der Regierung eins und die Kirche sagt, diese Jesusgläubigen, diese Feindliche, die müssen ausgerottet werden. Und sie unterstützen die Regierung in der Verfolgung unserer Brüder und Schwestern. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Und wir beten, Vater, auch für sie, für die Leute in Äthiopien, für in Eritrea, wir beten für sie. In Nordkorea, die riesigen Strafgefangenenlager. Du musst dir vorstellen, in Nordkorea sind über 200.000 Menschen in Strafgefangenenlager. Also in Deutschland nennt man es KZs. Dort sind sie gefangen, weil sie an Jesus glauben. Natürlich sind auch politische Gegner, aber es ist voller Christen. Aber diese Christen, die dort in Nordkorea in diesen KZs sind, diese Christen predigen in den KZs den anderen mitgefangen, die nicht gläubig sind und bringen sie zu Jesus. So, also es ist eine Riesennot, wenn du mal auf Open-Door-Seite gehst, dann siehst du, wo überall Leute verfolgt werden. Das ist der Verfolgungsindex. Und es ist so viel Not in diesen ganzen Ländern. Und wir sind einigermaßen verschont, aber es bahnt sich bereits bei uns an. Alles, was bibelgläubig ist, was irgendwie sagt, wir glauben, oder Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Man hat begonnen, in unserem Land das niederzumachen. In den Medien wird es schon lange niedergemacht. So, wir müssen uns wappnen. Wir müssen uns echt wappnen, denn die Verfolgung, ich glaube nicht, dass sie weit weg ist, auch in unserem Land, weil sie geschieht in der Gesellschaft, über die Medien und wir müssen unsere Augen aufmachen. Wir dürfen nicht mehr länger schlafen. Vater, wir beten für unsere verfolgten Brüder und Schwestern überall in der Welt. Und wir beten für sie, dass du sie stärkst im Glauben, Vater, dass du sie stärkst im Glauben, dass du sie stärkst im Glauben. Wir sprechen aus über unsere Brüder und Schwestern. Stärke im Glauben, in dem Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Stärke im Glauben. Barachaya sukara machanda da barua. Bererebe shekeli bahana mokara basua kaya da basotolomo. Bakayana masene mehene meshe. Vater, wir segnen unsere Brüder und Schwestern. Wir segnen sie. Wir segnen sie. Wir segnen sie und wir wollen Veränderung auch für unsere Nation, für unser Land. Wir wollen, Herr, wir beten, dass noch einmal dieses Land Deutschland erschüttert wird, bewegt wird, erschüttert wird, zu dir hin, zum Glauben hin. Vater, ich bete, dass du dein Volk erwächst in unserem Land, deine Kinder erwächst in diesem Land, dass sie aufstehen, Vater, dass sie aufstehen und das Evangelium ihren Nachbarn, Freunden und Bekannten verkündigen. Ich bete, Vater, dass es nochmal geschieht, ein Aufbruch geschieht in unserem Land, Vater. Ein Aufbruch geschieht in unserem Land. Es gibt so viele Christen in diesem Land. Und Vater, wenn wir aufstehen würden wie ein Mann, wenn wir aufstehen würden und die gute Nachricht verkündigen, wir könnten unser Land, unsere Nation in eine neue Richtung lenken. Wir beten, Vater, dass du noch einmal deinen Geist ausgießt über deine Kinder. Ein Geist auch von Gnade und Gebet, Vater. Ein Geist von Gnade und Flehen auch über uns und über unsere Nation. Vater, wir segnen unsere Politiker, wir segnen sie, wir segnen unsere Nation, wir segnen unser deutsches Volk, wir segnen unser deutsches Volk. Vater, wir wollen nochmal eine Erweckung sehen, eine Erweckung, dass dein Haus groß wird und dass viele Menschen gerettet werden und nicht für immer verloren sind. Danke, Herr, danke, danke, danke. Wir segnen unsere Missionare überall, wo sie unterwegs sind. In Tansania, Vater, im Sudan, in Sibirien, Vater. Auch die weltweit unterwegs sind. In Peru, Vater, wir segnen sie. Wir segnen sie, Vater. Wir segnen sie in dem Namen Jesus. Wir segnen sie und danke, dass du sie bewahrst, Herr. Wir beten für ihren Schutz, Herr. Du bist der Herr, unser Schutz, unsere Schutzburg. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Wir werden gleich sicherlich noch weiter beten. Wir können jetzt erstmal Platz nehmen. Ich würde gerne noch mal weiter mit euch etwas besprechen. Ich habe mich ein bisschen befasst mit ein paar biblischen Aussagen, gerade auch in Bezug auf Beten. Anders, mir kam dieser Vers in den Sinn: Dann will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Den Geist der Gnade und des Gebets. Das hat mich beschäftigt. Wir finden diese Aussage in Sacharja 12. Wenn wir Sacharja 12 lesen, ab Vers 1, dann sehen wir zum Beispiel, dass Gott, also wir sehen dann, das ist total in die Endzeit. Jesus wird wiederkommen. Er wird bestimmt wiederkommen. Er ist einmal gekommen und er wird auch bestimmt wiederkommen. Er hat es gesagt. Dienstag feiern wir Abendmahl. Da haben wir es wieder gesagt, feiert dieses Abendmahl, bis ich wiederkomme. Damit machte er klar, ich komme wieder. Er kommt ganz bestimmt wieder. Und ich freue mich auf diesen Tag. Ich würde natürlich lieber entrückt werden, als beerdigt werden, aber gut. Das suchen wir uns ja jetzt nicht aus. Aber Entrückung wäre schon schön, ne? Zoom und weg. Keine Angst, Höhenangst gibt es da nicht mehr. Mach dir keine Sorgen. Wenn Jesus wiederkommt und die Entrückung geschieht, die Auferstehung der gläubig Verstorbenen, dann kommen über diese Erde 3,5 Jahre Gericht. 3,5 Jahre. Und bei diesem Gericht werden 1/3 der Menschen werden bei diesen Gerichten und dem Aufstand von Satan. Satan wird über die Erde herrschen 3,5 Jahre mit voller Wucht. Der Heilige Geist ist in diesen 3,5 Jahren nicht mehr auf der Erde. Die Gemeinde ist nicht mehr auf der Erde. Jesus ist nicht mehr auf der Erde. Gott Vater ist nicht mehr auf der Erde. Satan ist auf der Erde. So steht es geschrieben. Als die Entrückung kommt, er wird aus dem Himmel geworfen und dann stand er am Rand des Meeres. Und dann heißt es, dass er dann in den Antichristen reinschlüpft, ihn besetzt und dem Antichristen alle Macht und Power gibt für alle Wunder und Dinge, um die Menschen zu verführen. Und dann kommen diese Gerichte. Man wird auch beschließen, dann endgültig in dieser Zeit eine wirkliche Endlösung für alle Juden zu finden. Man wird sie ausrotten. Das heißt, alle Nationen der Welt werden sich aufmachen, gegen Israel ziehen und werden sagen, wir machen die alle. Und in dieser Zeit fängt Gott an, dann einzugreifen. Und wenn du das nachliest in Sacharja, da steht zum Beispiel geschrieben, dass die auch Heerführer, die gegen Israel aufziehen, während sie dort gegen sie aufziehen, werden manche mit Wahnsinn geschlagen und mit Wahnsinn dort unterwegs sein. Und Israel ist ja bis dahin immer noch in der Situation, dass sie ja noch denken, der Messias kommt. Weil für die Juden allgemein, ich spreche jetzt nicht von messianischen Juden, für die Juden ist es so, dass der Messias Jesus noch nicht gekommen ist. Die warten ja noch auf ihn. Und in dieser ganzen Situation, in dieser ganzen Notsituation, die da ist, da ist doch niemand, der jetzt fleht oder betet um Rettung und dann geschieht etwas. Und da habe ich mir gedacht, du und ich, wir können uns Dinge nicht aussuchen. Wir denken, wir können beten, wann wir wollen, also in Buße gehen auch, aber das können wir gar nicht. Als junger Christ, als junger Mann, habe ich mal eine Predigt von Billy Graham gehört. Er sagt, du kannst dich nicht bekehren, wann du willst. Du kannst auch nicht zu Gott zurückkehren, wann du willst. Das war ein Riesen. Er war in einem Fußballstadion, hat dort gepredigt. Und dann hat er ein Wort von Herrn. Und er sagt, hier, heute Abend ist hier ist ein Mann. Du hast Jesus verlassen. Und du denkst, du kannst zu Jesus zurückkommen, wann immer du willst. Aber ich sage dir heute Abend, du kannst nicht zu Jesus zurückkommen, wann immer du willst. Der rechte Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn der Heilige Geist das Herz erleuchtet. Heute Abend erleuchtet der Heilige Geist dein Herz. Und du kannst sagen, heute lasse ich mich darauf ein. Und er sagte in dieses Megastadion zu diesem Mann, den er nicht kannte, nicht wusste, er sagte, und wenn du dich heute nicht bekehrst, er sagt, dann wirst du keine Chance haben. Denn du kannst dich nicht bekehren, wann du willst. Man kann sich nur bekehren, wenn der Heilige Geist das Herz erleuchtet. Von daher, es wirken immer beide Dinge bei uns zusammen. Wir beten und wir predigen. Wenn wir nur für Menschen beten und ihnen nicht das Evangelium bringen, dann wird das nichts werden. Weil wir müssen beides tun, beten und predigen. Wenn wir beten, dann gehen wir vor allem auch gegen die Bollwerke des Feindes vor und reißen sie nieder. Aber der Glaube kommt nicht durch das Beten irgendwelcher Leute, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Das heißt, da wo wir beten für Menschen, müssen wir mit Verkündigung nachrücken. Wenn wir das nicht tun, dann beten wir in die Luft. Wenn wir aber nur verkündigen und nicht beten, dann tun wir Sklavenarbeit. Mit eventuell wenig Erfolg oder gar kein Erfolg. Aber was mir auffiel hier in Sacharja ist, das würde ich gerne mit euch lesen oder euch vorlesen, wie auch immer. Da sagt er, nachdem also diese ganzen Nationen also gegen Israel ziehen, und wir müssen wissen, wenn Gott etwas sagt, oder ich lese erstmal diesen einen Vers, und es wird geschehen an jenem Tag, also wenn diese ganzen, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Das wird so ziemlich am Ende dieser 3,5 Jahre sein, der Gerichte, die über die Erde gehen. Wenn diese 3,5 Jahre vorbei sind, dann wird Jesus auf den Ölberg erscheinen. Der Ölberg wird sich spalten, es wird also gewaltige Erdverschiebungen da auch geben. Und dann wird das zu der Zeit lebende Israel zum Glauben kommen. Ein Großteil des israelischen Volkes geht in diesen Gerichten mit zugrunde. Es wird gerichtet wegen seiner Sünde, weil Israel ist genauso gottlos wie alle anderen Nationen. Die Abtreibungsrate in Israel ist genauso hoch wie in anderen Nationen. Zum Beispiel Mord, das ist Mord. Israel und die Nationen und wir sagen, ja, was haben wir im Dritten Reich getan? Aber es ist heute schlimmer. Pro Jahr werden weltweit über 50 Millionen Babys ermordet. Über 50 Millionen. Das irische Parlament hat gerade vor einer Woche oder zwei war es gewesen, hat verabschiedet, so wurde es von London vorgegeben, Nordirland ist es, ne? Ich glaube, sie haben es vorgegeben, dass Abtreibung bis zur Geburt sein kann und soll. Das ist jetzt verabschiedet, das ist jetzt Gesetz dort. Die Anordnung ist auch, sollte ein Baby zur Welt kommen und es sollte noch leben, dann soll man es nicht töten, sondern in einen Container werfen und einfach sterben lassen. Das ist Gesetz inzwischen, das ist Gesetz. Das ist Gesetz, ne? Das musst du dir vorstellen. Und diese Dinge, du kannst abtreiben, wann du willst, bis zur Geburt. Und es geht bis dahin, du kannst sogar dein Geschlecht aussuchen, welches Kind du willst. Diese ganzen Tendenzen, da stehen wir nicht weiter vor, kommen auf unser Land zu. Müssen wir uns gar nicht mehr. Und deshalb dürfen wir nicht schweigen. Deshalb protestiere ich überall, wo ich kann. Deshalb beteilige ich mich auch an Unterschriftenaktionen und dergleichen und protestiere. Ich mache meine Augen auf. Ich schaue mir diese Dinge an. So, Gott sagt, ich werde dann kommen und ich werde gegen diese Nation vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Das geht so ziemlich dem Ende zu. Aber dann kommt ein bemerkenswerter Satz oder Abschnitt. Aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Und da ist mir etwas aufgefallen. Die Nöte sind groß, wir haben Schwierigkeiten in unserem Leben und doch treibt es uns nicht dazu, dass wir sagen, wir wollen beten. Wir sprechen vielleicht ein Gebet und sagen, Gott, du kümmerst dich drum. Du machst das schon. Mach das mal, Gott. Aber was wir nicht tun und was wir auch nicht hervorbringen, hervorzaubern können, wie immer du es willst, ist, dass wir anfangen zu flehen. Den Geist der Gnade und des Gebets. Gnade ist klar, das Wort Gnade im Hebräischen ist das Wort Hen. Das Wort Hen bedeutet Gunst. Es bedeutet auch Wohlwollen, Gnade. Es bedeutet auch, jemandem wohlwollend zustimmen. Aber dieses Wort Gunst, Gott sagt, ich will über euch ausgießen, über Israel, den Geist der Gnade und des Flehens. Bis dahin, obwohl die Not groß ist, ein Großteil Israels inzwischen mit vernichtet ist, kommt keiner auf die Idee zu flehen. Da habe ich gedacht, so verblendet können wir sein. Wir können echt blind sein. Wir geben vielleicht allen möglichen die Schuld. Aber Gott sagt, ich werde euch geben, über euch ausgießen, aber ich werde über das Haus, die Bewohnerschaft von Jerusalem, gieße ich aus den Geist von Gnade und Flehen. Ich glaube, dass das genauso bei uns geschehen kann und Gott auch das geschehen möchte, wenn wir es wünschen. Wir werden auch noch gleich sehen, welche Konsequenzen das hatte, wenn der Geist der Gnade, der Gunst, der Zuneigung, aber der Gnade, wenn er ausgegossen wird, und der Geist des Gebets, das Gebet ist flehen, rufen. Es ist auch dieses Wort, hebräische Wort beinhaltet auch klagen. Ich komme und rufe zu dir. Aber das Interessante ist, sie konnten es nicht bewerkstelligen. Sie haben es nicht bewerkstelligt. Und ich möchte, dass wir uns heute Abend einlassen auf Gott, weil ich glaube, dass das eine Stunde heute Abend ist von Gott, wo er solche sucht unter uns, die sagen, Gott, du darfst auf mich ausgießen den Geist der Gnade und auch des Flehens. Und wir können es nicht tun. Weißt du, wir können in unserem Herzen so hart sein. Und ich habe, als ich auch an diesen Text dachte, da habe ich so gedacht, 21 Jahre zurück. Und ich habe da etwas erlebt, da habe ich gesagt, ja, obwohl ich ja den Heiligen Geist empfangen hatte, obwohl ich ja auch Gott liebte, aber ich habe meinen Weg gelebt. Ich habe mein Ding gemacht. Ich lebte, wie ich wollte. Aber weißt du, damals, vor 21 Jahren, das war bevor diese Gemeinde entstand, da erlebte ich etwas, dass ich den ganzen Tag immer wieder nur weinte. Und ich tat Buße und weinte über Verfehlungen, wo du sagen würdest, Herbert, das sind doch Peanuts. Ist doch nicht schlimm, der Herr ist doch gnädig. Aber ich bin rechts unterwegs, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ich konnte nicht mehr Auto fahren, ich musste rechts ranfahren an Waldwege und dergleichen. Und ich habe im Auto gesessen, hemmungslos geheult. Hemmungslos. Und nur eins, Gott, ich bin so schlimm. Und das, was ich als schlimm betrachtete, da hättest du gesagt, Herbert, das ist doch gar nicht so schlimm. Aber ich sagte, es ist so schlimm. Ich bin so verkehrt. Ich bin so fürchterlich verkehrt. Und ich weinte. Und das ging eine Phase, die ging über ein paar Monate. Heute weiß ich, von mir aus wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Aber als ich diesen Text jetzt nochmal so las, da wusste ich, damals vor 21 Jahren goss Gott über mir neu aus den Geist von Gnade und von Gebet. Weil dieser Geist von Gnade und Gebet, der bewirkt etwas. Wie gesagt, Israel, es ist Katastrophe. Die Nationen sind da und sagen, wir löschen euch aus. Wir machen euch alle. Aber da ist kein Flehen. Da ist keine Buße. Da ist nicht, oh, wir haben gesündigt, Gott. Es ist alles nicht da. Es ist nur der Schrei und die Klage, wir haben Probleme. Wir haben Probleme. Wir haben riesige Probleme. Aber dann kommt Gott. Und das steht Israel bevor. Der Rest, der da nach diesen 3,5 Jahren der Gerichte überleben wird. Wie gesagt, ein Drittel der Menschheit wird in diesen 3,5 Jahren sterben an Gerichten. Das sind nicht ganz 2 Milliarden, 1,6, 1,7 Milliarden Menschen werden sterben in dieser Zeit. In diesen 3,5 Jahren werden gewaltige Dinge geschehen. Von Kontinenten werden Erdteile abbrechen. Inseln werden untergehen, sagt uns die Schrift. Es wird riesen Tsunamiwellen geben. Wahrscheinlich hunderte von Meter hoch. Du musst dir vorstellen, man wartet ja in Spanien auf den Kanaren, dass eine Ecke dort abbricht von einer der Inseln. Wenn die wirklich abbricht und der Graben wird immer größer, der Bruch wird immer größer, wenn dieses Teil abbricht, geht der größte Teil von Spanien geht unter in einer riesen Flutwelle. Der größte Teil von Spanien geht darin unter. So gewaltig wird diese Flutwelle. Sie wird rüberfegen nach Afrika und Riesenüberflutung wird es geben. Das sind Dinge, die sind Wissenschaftler, Leute, die damit zu tun haben, sie warten auch, dass es irgendwann zwischen Nord- und Südamerika, wo der Panama-Kanal ist, dass es da einen Durchbruch gibt, die Meere miteinander verbunden werden. Also es sind Riesendinge. Anders, ich habe die Erdbebenlinie mal, es war mal ein Bericht im Fernsehen, die Linie, dieser Graben, dieser Erdbebengraben geht immer weiter Richtung Istanbul. Und man geht davon aus, dass eines Tages wird es ein Riesenbeben geben. Ein Großteil der Stadt wird wahrscheinlich vernichtet werden. Millionen leben dort. Das sind Dinge, die geschehen werden. Das Interessante ist, wenn du die Offenbarung liest, es heißt, keiner tat Buße. Sie bissen sich lieber auf die Zunge und sagten, aber ich werde nicht Buße tun. Lies es in der Offenbarung. Wir werden nicht Buße tun. Sie bissen sich lieber auf die Zunge und sagten, ich werde keine Buße tun. Aber interessanterweise, lass uns nochmal Sacharja anschauen. Aber über das Haus David, wie gesagt, auch in Israel, es war keine Bereitschaft zur Buße. Und jetzt kommt Gott und initiiert eine landesweite Buße. Die können wir nicht herbeibringen. Wir können bekennen, oh, wir sind schuldig, wir haben gesündigt. Aber tiefgreifende Buße, die unser Leben ausschwemmt, alles bisher Verkehrte wegschwemmt. Wenn das in unserem Leben geschieht, dann sagen wir, danke Gott für solch eine Gnade, denn ich könnte ja auch in meinem Dreck ersaufen. Danke für so eine Gnade. Über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken. Weißt du, bis dahin haben sie nicht gesehen, dass Jesus der Messias ist. Aber auf einmal sehen sie, er ist es. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Also wenn er stirbt. Ne? An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad Rimmon in der Ebene von Megiddo. Und wehklagen wird das Land, Sippe um Sippe für sich. Die Sippe des Hauses Davids für sich und ihre Frauen für sich. Die Sippe des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich. Die Sippe des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich. Die Sippe der Schemiter für sich und ihre Frauen für sich. Alle übrigen Sippe um Sippe für sich und ihre Frauen für sich. Sie werden weinen und wehklagen. Nicht selbst inszeniert. Gott gießt seinen Geist aus. Wir haben den Heiligen Geist. Aber hier ist etwas Spezielles. Er gießt seinen Geist aus der Gnade und des Flehens. Ein Geist von Buße. Und dann kommt in Vers, leider ist das in unseren Bibeln das Kapitel unterteilt, aber es gehört noch, Vers 1 von Kapitel 13 gehört dazu. An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein, in Betreff von Sünde und in Betreff von Befleckung, von Unreinheit. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, da rotte ich die Namen der Götzen aus dem Land aus, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit, also Pornia, Unzucht, werde ich aus dem Land wegschaffen. Ich fand das so stark. Gott gießt aus den Geist der Gnade und des Gebets, des Flehens. Und wir sagen, wir würden erstmal spontan, wenn wir sagen, toll. Aber wenn dieser Geist der Gnade und des Flehens über uns kommt, weißt du, was auf einmal ganz krass vor unseren Augen erscheint? Unsere Sünde. Auf einmal sehen wir, Sünde ist Sünde. Wir sehen, Unmoral ist Unmoral. Wenn wir nicht mehr Sünde als Sünde sehen, dann sind wir verblendet. Und dann sind wir auf dem Weg ins Verderben. Und deshalb, ich habe gedacht, wir müssen Gott bitten, und wenn es mit der reinen Vernunft ist, vielleicht gar nicht mit emotionaler Beteiligung, wenn sie nicht da ist, auch die kannst du dir nicht hervorrufen. Wir können ja jetzt nicht einfach hergehen und sagen, wir nehmen ein paar Zitronen und heulen los. Können wir nicht. Wird nicht bewirken, das wäre ein unechtes Werk. Aber wir können Gott bitten, Gott, gieße über uns aus den Geist der Gnade und des Flehens. Gieß aus diesen Geist über uns, damit wir erkennen, wo wir falsch laufen, dass wir auf dem rechten Weg wieder sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das Interessante ist, was Gott auch sagt hier, was wir in Sacharja gelesen haben. In Hesekiel sagt er, da geht es auch um die Wiederherstellung Israels. Und er sagt, wenn das geschieht, wenn diese Buße geschieht, das hat mich so erinnert an die Apostelgeschichte, so lasst uns nun Buße tun, damit Zeiten der Erquickung, der Erfrischung kommen vom Angesicht des Herrn. Aber wir können nicht Erfrischung erfahren, wenn wir in dem, was uns zerstört, festhalten wollen, darin leben wollen. Können wir nicht Erfrischung erleben. Du kannst nicht gleichzeitig in der Jauchengrube sitzen und sagen, ich will duschen. Du musst sagen, ich will aus dieser Grube raus. Ich will sauber werden. Ich will rein werden. Und Gott gibt ein Versprechen an Volk Israel. Und ich sage, auch diesen Geist des Gebets und des Flehens, dieser Text ist speziell für Israel in der Endzeit geschrieben. Aber ich habe etwas gelesen, auch die Tage, und ich habe es heute Morgen gesagt in einem anderen Predigt, in einem anderen Zusammenhang. Paulus sagt, all die Dinge, die für Israel geschrieben wurden, all diese Dinge, sie sind als Typus für uns geschrieben, damit wir ermahnt werden. Damit wir in unserem Sinn zurechtgerückt werden, wieder in die richtige Position kommen. Also Gott, Paulus sagt, so wie Gott mit Israel umging, und er ging mit Israel, auch wenn sie sehr bockig waren, mit großer Liebe und Erbarmen um. Wir denken nur an den Stamm Ephraim. Ich glaube im Buch Hosea, da steht es geschrieben und er sagt, Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt. Sie machen ihr Ding. Ich bin nicht mehr ihr Gott. Sie haben ihre Götzen. Und dann sagt Gott, aber ich gebe Ephraim nicht auf. Er sagt, ich zog sie mit Seilen der Liebe. Aber die haben es nicht gemerkt. Gott hat gesagt, okay, dann nahm ich sie auf die Arme und dann trug ich sie. Sie merkten nicht, dass ich sie trug. Merkst du, wie verblendet man sein kann, wie blind man sein kann. Sie merkte nicht, dass ich sie trug. Und weißt du, und manches Mal, ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst, auch die, die es im Internet zuhören, ich weiß nicht, wo du stehst. Aber du bist vielleicht auch da und du sagst, Mensch, das Wasser steht mir bis zum Hals, ich bin fix und fertig und ich bin alle und ich bin sonst was. Und du bist da und du sagst, und wo ist Gott? Ich denke, er wollte mir beistehen. Weißt du, er trägt dich die ganze Zeit, während du in diesem ganzen Sumpf bist. Er trägt dich die ganze Zeit. Wir sind auf seinem Arm und wir sagen, wo ist Gott? Muss ich alles alleine machen, Gott? Gott sagt, nein, ich trage dich doch. Aber Ephraim merkt es nicht. Merkt ihr, wie verblendet wir sein können, wenn wir nicht achtsam sind auf unser Glaubensleben? Wir können so leicht verblendet werden. Ich will dich nicht anpredigen. Mein Wunsch ist, dass hier unter uns etwas geschieht, dass in unserer Stadt etwas geschieht, aber vor allem, dass in uns was geschieht. Und dass jeder Einzelne von seinem egoistischen, hohen Ross runterkommt, sich als was Besseres denkt als der andere. Ich bin ja nicht so schlimm wie der oder die. Ich kenne auch solche, die sind noch schlimmer. Und so, weißt du, das hilft überhaupt niemandem. Und wenn du nur ein Gramm von dem hast, was andere tun, an Schlimmen hast, dann hast du nach Jesu Worten das ganze Gesetz gebrochen. Das ganze, komplette Gesetz. Du bist wie einer, der sich an allem verschuldigt hat. Und deshalb, ich glaube, wir sollten heute Abend, wenn ich jetzt gleich aufhöre, sagen, Herr, gieße aus über uns den Geist der Gnade und des Gebets. Wir erkennen manchmal die Not nicht, aber weißt du, in dem Moment, wenn Gott den Geist der Gnade und des Flehens, des Gebets über uns ausgießt, dann sehen wir die Dinge auf einmal aus seiner Perspektive. Dann sehen wir sie vom Himmel aus. Und dann sehen wir auch, Schmutz ist Schmutz. Sünde ist Sünde. Heiligkeit ist Heiligkeit. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Dann sehen wir auf einmal klar. Aber ich kann dir sagen, aus eigenem Erleben, wenn Gott mit dem Geist der Gnade und des Gebets über uns kommt, dann ist kein Raum mehr für 5 Grad sein lassen. Das ist kein Raum mehr. Du bist darauf bedacht, jedes Verkehrte in deinem Leben nicht zuzulassen, auszugrenzen, zu erklären, damit habe ich nichts mehr zu tun. Aber merkt ihr, wenn wir Dinge zulassen, dann merken wir, wie weit wir schon auch verblendet worden sind in den Fallstricken des Teufels. Ich wünsche uns, dass wir jetzt diesen Rest der Zeit heute Abend da reingehen und sagen, Herr, gib mir den Geist der Gnade und des Gebets. Beachte, dieser Geist der Gnade bewirkt, dass wir Dinge auf einmal göttlich sehen. Wir haben gelesen, Gott sagt, das ganze Land weint. Sie alle tun Buße. Sie alle weinen, weil dieser Geist ihnen ihren Zustand zeigt. Und der teuflische Geist, er will unsere Sinne vernebeln. Er will uns im Unklaren lassen. Das sollten wir nicht. Ich weiß auch nicht, welche Ausmaße das für dich und für mich haben kann. Aber ich lade dich ein, dass wir Leute werden und sagen, Gott, gieße aus über mir den Geist der Gnade und des Flehens. Und nochmal dieser Vers, den fand ich sehr interessant, auch wenn man ihn uns in das nächste Kapitel geschoben hat. An jenem Tag wird das Haus David und die Bewohner von Jerusalem, wird ihnen eine Quelle geöffnet sein, wörtlich in Bezug auf Sünde, und eine Quelle geöffnet werden in Bezug auf Befleckung. Auf einmal wird man sehen, wow, das ist ja gar nicht in Ordnung. Das ist ja voll schräg. Und dann wird man nicht nur sagen, das ist voll schräg, sondern er sagt, man wird heulen darüber. Und ich kann dir sagen, man kann heulen darüber. Wenn man erkennt, und ich spreche aus eigenem Erleben, Und es ist auch heute so, wenn ich dann manchmal denke, Gott, das, was ich da gesprochen habe, wie ich es gesagt habe, es war nicht gut. Weißt du, dann kommt eine Beführung vom Heiligen Geist. Aber der Herr sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Du bist gereinigt. Wir wollen Veränderung, oder? Wir wollen in göttliche Dimension einsteigen. Und Jesus hat gesagt, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Wenn wir ihn bitten um den Geist der Gnade und des Flehens, dass er ihn über uns ausgießt. Das ist eine besondere Salbung, möchte ich es mal fast bezeichnen. Wenn wir ihn darum bitten, ich glaube, dann wird er es tun. Und ich glaube, dann wird sich unser Umfeld verändern. Ich glaube, dann verändert sich Gemeinde. Dann verändern sich Familien. Dann verändern sich unsere Dörfer und unsere Städte. Wir sehen, dass Gott diesen Geist der Gnade und des Flehens ausgießt. Es ergreift alle Landstriche von Israel. Jede Sippe und alle Frauengruppen inbegriffen, heißt es. Alle waren davon betroffen, als der Geist der Gnade und des Flehens kam. Aber dieser Geist bewirkte so eine fantastische, herrliche Reinigung im Volk Gottes. Und weißt du, wer dann strahlend erscheint für sie? Der Messias. Und dann sehen sie ihn, den sie durchbohrt haben. Weißt du, manchmal sagen Leute, ich sehe Gott nicht. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Kann es sein, dass wir so viel vor uns, vor unseren Augen haben, dass der Herr verborgen ist dahinter? Lass uns ihn einfach bitten. Herr, gib mir den Geist der Gnade und des Flehens. Achte, ich predige dich nicht an. Wenn du meinst, ich predige dich an, nein, ich spreche für dich und für mich. Wir brauchen einen neuen Aufbruch. Wir brauchen eine neue Präsenz in einer andersartigen, stärkeren Dimension, als wir sie bisher von Gott kennen. Wir brauchen sie. Und wir müssen ihn bitten, Gott, komm zu uns auf deine Art. Komm zu uns mit dem Geist der Gnade. Gieß ihn aus über mich, den Geist der Gnade und des Flehens. Dann musst du nicht gucken, was ist falsch und was ist richtig. Du bist in der Gegenwart Gottes und du siehst, das ist nicht gut und das ist gut. Du siehst, das schmeiße ich raus und das ist in Ordnung. Dann siehst du die Dinge klar. Unter dem Licht dieses Geistes sehen wir wieder klar. Ich wünsche dir und mir das. Lass uns so eingehen. Und ich lade dich einfach ein, nicht passiv zu sein. Wenn du sagst, ich will diesen Geist der Gnade und des Flehens in meinem Leben haben, der wirklich so eine revolutionäre Umkehr bewirkt, aber dann auch eine starke Präsenz Gottes in unserem Leben hinterlässt und da ist. Und nicht nur hinterlässt, sondern Gott da ist. Und Gott sagt, ich fühle mich endlich mal wieder wohl. Ich fühle mich wohl bei dir. Wir sagen, wir singen ja manchmal, Herr, ich fühle mich wohl bei dir. Dass Gott singen kann, ich fühle mich wohl bei dir. Ich mag es mit dir zu sein. Und er mag es mit uns zu sein. Aber er weiß auch, dass wir manche der Schwierigkeiten in unserem Leben haben, weil einfach so viel Blindheit da ist. So, wie gesagt, meine Absicht ist nicht, dich anzupredigen. Meine Absicht ist, lass uns gemeinsam zu Gott gehen. Gieße aus über mich den Geist der Gnade und des Flehens. Und dann übernimmt der Heilige Geist. Wenn wir das wollen, dann schwimmen wir in seinem Strom. Er übernimmt dann. Wir brauchen nicht mehr basteln, wir brauchen nicht mehr klug überlegen. Er übernimmt das. Und dazu lade ich dich ein. Und bitte sei nicht passiv. Und ich lade dich auch ein, hier nach vorne zu kommen und einfach Gott zu demonstrieren, indem du dich hier hinstellst oder hinkniest. Sagst, Gott, ich will, dass du mir über mich ausgießt den Geist der Gnade und des Flehens. Gieß ihn aus über mir. In Jesu Namen. Vater, ich gebe dir alle Ehre, denn du bist dem alle Ehre gebührt. Du bist würdig, Herr. Du bist absolut würdig. Und Vater, ich bete, dass du ausgießt über uns den Geist der Gnade und des Flehens. Wir sind nicht zufrieden mit dem Status quo. Nein, wir wollen, dass du dich unter uns bewegst, so präsent bist, wie du dir vorstellst, dich unter uns bewegen zu können. Und hier sind wir, Gott. Hier sind wir, Gott. Und wir geben uns dir hin. Wir wollen nicht Kirche spielen. Wir wollen nicht Christsein spielen. Wir wollen den Himmel, wir wollen dich. Aber wir wollen es auf deine Art. Vater, gib uns den Geist der Gnade und des Flehens. Und wenn du das möchtest, bitte ihn gerade jetzt. Herr, gib mir den Geist der Gnade und des Flehens. Gieß ihn aus über mich. Gieß ihn aus. Interessant, den Geist der Gnade, Gunst, Zuneigung. Gott sagt, wenn du da kommst, er sagt, ich werde dich reinigen. Habe ich euch gelesen, ich lese nochmal, das ist ein toller Vers. Ich werde euch, was er sagt in Hesekiel, ich werde reines Wasser auf euch sprengen, ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinigkeiten, von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Ich habe gedacht, wir sind ja nicht mal in der Lage, uns zu reinigen von Unreinheit und Götzen. Und Gott sagt, darf ich das für dich übernehmen? Darf ich das bei dir machen? Darf ich dich sauber machen? Darf ich dich glänzen? Darf ich das? Und dann tut er das. So lade ich dich ein und lass uns einfach so in die Gegenwart Gottes sein. Lass uns mal zu Gott kommen. Komm doch mal, fange an zu beten und sag Gott, ich will eine Person des Gebets sein. Gieße aus über mir den Geist der Gnade und des Gebets. Gieße ihn aus. Ich will nicht mehr mir selber leben. Es ist genug, dass ich meinen eigenen Willen getan habe. Es reicht, Vater. Es reicht, Vater. Es reicht, Vater. Es reicht, Vater. Und fang einfach an, zu ihm zu rufen und zu flehen. Bitte ihn einfach, er ist hier. Du musst wissen, er hat dich lieb. Selbst wenn wir total in Rebellion gegen uns sind. Ephraim war so in Rebellion gegen Gott. Und Gott sagt, dann nehme ich dich auf den Arm, dann habe ich dich wenigstens nah bei mir. Aber Ephraim reagiert auf nichts mehr. Dann sagt Gott, dann lass sie hinfahren. Dann müssen sie ihren Götzen dienen. Aber sein Herz ist darüber immer bekümmert. Gott ist nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wie es um uns steht. Wir sind seine Söhne und Töchter. Wir sind das Volk des Eigentums. Danke, mein Vater. Uri Bachana Maschi. Ele Kiti Basana Masai. Alle Ehre gebührt dir, Vater. Alle Ehre.